Ja, Anbetung geht weiter. Wir werden später im Abendmahl auch nochmal Raum und Zeit haben, werden wir das Mahl so nehmen, auch Gott anzubeten, ihn, das Lamm, das würdig ist, zu preisen. Amen. Seid ihr nachher wieder dabei? Ich hoffe, dass ihr jetzt nicht abschaltet, sondern Ohren und Herzen weit aufmacht zu hören. Wir wollen heute nochmal auf das Jahreslos schauen. Der Samuel kann das auch schon mal einblenden. Ihr kennt es ja. Um was geht's da? Was sind so Stichworte? Herz, neues Herz, einen neuen Geist, ja, in deinem Leben, was Gott schenken will, was er dir geben will. Frauen aus unserer Gemeinde haben auch Herz und Geist erlebt. Ich möchte so ein bisschen den Zusammenhang bringen. Barbara, komm doch mal nach vorne. Ende Januar wart ihr als Frauen in der Freizeit und ich glaube, da ging es auch um Herz und Geist. Du wirst uns ein paar Sätze sagen. Nicht so? Kein Herz, kein Geist? Doch.
Ich wollte kurz berichten, also es war letztes Wochenende und das Thema war Frauen, die sich trauen und in Verbindung natürlich auch, dass wir auch Gott vertrauen wollen und dadurch eben Mut haben für den Alltag. Und es war einfach super. Es war total toll. Wir waren 39 Frauen. Wir haben immer noch müssen aufstocken, weil immer noch jemand mit wollte. Also fast alle von JMS. Und es war ganz richtig schöne Gemeinschaft. Also herzlich, gute Gespräche, ein Austausch, viel Lachen. Einfach so ein harmonisches Miteinander. Richtig toll. Und also wir waren im Mondbachtal, habe ich vergessen zu sagen. Und am Samstag, Sonntag hat man dann dauernd Stimmen gehört. Ach, ist so schön und könnte das nicht nächstes Jahr wieder sein? Und sogar stimmt, könnte es nicht jedes Jahr im Januar sein? Und ich wollte jetzt sagen, dass wir, die Ruth Oberbillig vor allem, die bemüht sich jetzt drum, dass es nächstes Jahr im Januar oder Februar wieder sein kann. Und wir werden noch mehr Plätze buchen und ich lade euch also jetzt schon ein, die Frauen, ja.
Cool, vielen Dank. Herzliche Gemeinschaft, wenn Schwestern in Einheit beieinander sind. Ne? Auch eine Verheißung für die Brüder natürlich und für uns als Generationen. Ich schenke euch ein neues Herz und ich lege einen neuen Geist in euch. Darüber hat Farhan gepredigt am 1. Januar und hat es ganz stark so in den Bezug auch gesetzt, was Gott in uns wirkt, die wir aus den Nationen kommen, ja, die wir eingepfropfte sind in diesen Ölbaum Israel. Es ist ja ein alttestamentliches Wort. Ja. Und es war damals ein Wort an Israel gerichtet. Und heute geht es in der Predigt darum, dass es nicht nur damals so war, sondern dass es heute an Israel gerichtet ist. Und du und ich, weil wir Christus, weil wir Jesus kennengelernt haben, wir mit hineingenommen sind in diese Fettigkeit des Ölbaums. Ja, die Wurzel, das, was von Israel uns geschenkt ist, an Segen. Ja, es kommt aus der Geschichte Gottes mit Israel und du und ich, wir dürfen das erleben. Im Heiligen Geist, in der Erlösung, im Verbundensein, im neuen Bund geht es um Herz und um Geist. Ja. Und das wurde aber Israel genauso zugesprochen, wie wir es dann seit Pfingsten als Christen, als Menschen aus der Nation erleben. Und wir wollen heute weniger auf den persönlichen Bezug schauen. Ein neues Herz, einen neuen Geist, das wirkt Gott in der Frauenfreizeit. Wir haben gestern Ältestenklausur gehabt. Da war das Thema auch, Hans hat es mit reingelegt, auch wie Älteste miteinander umgehen. Ne? Ein neues Herz, einen neuen Geist, so wenn man auch unterschiedlicher Meinung ist an Stellen und dann ringt um der Sache Jesu willen. Ja? Nur Jesus hält uns dann zusammen und bringt uns auch immer wieder zusammen. Wir haben herzliche Gemeinschaft auch gestern gehabt und durften von dem schmecken. Aber die Wurzel ist Zusage zu Israel. Deshalb habe ich die Predigt heute überschrieben, ein neues Herz für Israel. Aber im doppelten Sinn. Nämlich für das Volk, was Gott ihnen geben will, in ihrem Herzen ein neues Herz. Und dann kommen wir doch wieder zu uns, zu dir und mir, zur Gemeinde Jesu. Hast du ein neues Herz für Israel? Kann Gott dich darin auch berühren? Dieses Jahreslos, 2017 kommt in spannende Zeiten hinein. In sehr spannende Zeiten. Heilsgeschichtliche Zeiten. Was wir sehen an Erschütterungen, an Beben, an Infragestellungen in dieser Welt. Und wenn du dann keinen Blick auf Israel hast, dann fehlt dir ein ganz entscheidender Teil des prophetischen Wortes Gottes, was Gott tut. Und da hinein spricht dieses Jahreslos. Wir schauen mal ein bisschen rein. In welchem Propheten steht es im Alten Testament? Hesekiel. Hast du Hesekiel mal gelesen in der letzten Zeit? Den Zusammenhang von diesem Jahreslos mal erfasst? Hesekiel ist ja leichte Kost, oder? Harte Kost. Der Prophet Hesekiel, also die meisten anderen Propheten, da ist Ermutigenderes zu finden als bei Hesekiel. Ja. Hesekiel ist harte Kost. Er als Prophet damals war anscheinend ein sehr straighter Typ, ja. Aber auch das Buch, die Botschaft, die uns dann vermittelt ist. 48 Kapitel. Und von Kapitel 1 bis 39 finden sich nicht enden wollende Gerichtsansagen. Ja, Kapitel für Kapitel, Kapitel. Gottes Gericht über einem Volk, das sich von ihm abwendet. Ja, Gottes Gerichtshandeln an Israel. Damals, aber auch prophetisch in das, was kommen wird. Wow, erbauend, ne? Vielleicht mal heute Nachmittag eine Lektüre. Kapitel 1 bis 39 und dann Kapitel 40 bis 48, die detailgetreue Schilderung einer großen Tempelanlage. Ja. Was hat das dann wieder mit uns zu tun, wo wir doch wissen, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Ein Wort an Israel, Geschichte Israels, Hesekiel. Und da mittendrin steht dieser Jahreslosungsvers. Von Gott an sein Volk und auch im eingepfropften, im übertragenen Sinne, wo wir von gesegnet werden und empfangen. Ja? Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Die Zeit, in der Hesekiel wirkt, war an der Schwelle zum babylonischen Exil von Israel, ja, wo sie ins Exil mussten. Vermutlich ist er der letzte Mahner jener Zeit. Und Hesekiel, beauftragt vom Herrn, versucht zu retten, was zu retten ist, in der Misere des Volkes Israel. Es zu benennen, es auszusprechen, ja, sie zu warnen. Und da hinein ist dann diese Verheißung. Nicht nur dieser Vers, es sind immer wieder in den Gerichtsreden Gottes Verheißungen verbunden. Finden wir auch im Hesekiel. Ja, es ist nicht die einzige Verheißung und Zusage hier hinein. Gericht wird kommen. Es ist hart. Gericht, wenn wir diese Kapitel lesen, soweit das Auge reicht. Weil es war schlimm. Und es braucht einen neuen Geist, ein neues Herz. Ja, und dieser gleiche Gott sieht auch unsere Zeit mit allem, was wir heute erleben, was wir wirken. Und ja, auch Offenbarung spricht über Gerichte Gottes über der, in der Zukunft, über dieser Welt. So wie damals, so auch heute. Aber es ist der gleiche Gott, der mitten hinein Lebensverheißungen gibt, weil er will, dass wir zurechtkommen und dass am Ende alles berührt ist und wiederhergestellt und zugeordnet zu ihm hin. Gottes Ziel ist immer ein positives. Gottes Gericht ist nie, um zu vernichten, um zu zerstören, um irgendwie zu peinigen, sondern Gericht Gottes hat immer zum Ziel, das Leben, das eigentliche Leben, das wahre Leben durchkommt. Im Fall Israel, wie auch für uns, ja, wenn die Welt gerichtet wird. Du und ich, wir wissen, du bist schon gerichtet in Jesus. Ja? Du gehörst zu einem anderen Volk. Du gehörst nicht zu denen, die im geistlichen Sinne mehr auf Erden wohnen, weil du schon Himmelsbürger bist in Jesus. Geht nur in der Verbindung, im neuen Bund mit Jesus. Und das müssen wir immer wieder anschauen, wenn wir die Bibel lesen. Bund mit Israel, der neue Bund, wo du drin stehst, wenn du zu Jesus gehörst. Da kommen wir jetzt gleich nachher auch noch in der Botschaft dazu, was das bedeutet im Zusammenhang. Und dann Menschen, die noch nicht im Bund sind, die auf Erden leben. Offenbarung sagt ganz, die auf Erden wohnen. Und über sie wird ein starkes Gerichtshandeln Gottes kommen, sagt die Offenbarung, über diese Welt. Und wir stehen an der Schwelle von dem, wenn wir diese Welt beobachten. Und Israel ist darin ein entscheidendes Zeichen. Zu spüren, zu sehen, was in Israel abgeht. Und wie sich das verbindet mit jahrtausendalten Prophezeiungen. Und so sagt auch mitten im Hesekiel 18, Gott, sollte ich wirklich Gefallen haben am Tod des Gottlosen, spricht der Herr. Nicht vielmehr daran, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt. Deshalb Botschaft und deshalb Verheißung. Gott will das Leben. Leben ist das Ziel, auch von dieser Jahreslosung. Umkehr ist der Weg dorthin. Gericht ist Gottes Hilfsmittel, damit die einzelnen Haushaltungen Gottes zu ihm durchbrechen. Es ist nur Mittel zum Zweck. Am Ende steht Heil. Und in dieser Aussage die Verheißung an Israel, Heil für Israel, für sein Volk. Damals verheißen, heute das Volk Israel, immer noch existent, Bundesvolk zu diesem Gott hin, Heil, Verheißung. Und wir als Gemeinde Jesu müssen deshalb Bescheid wissen, was dieser Vers damit zu tun hat. Natürlich in unserem eigenen Leben die Fettigkeit des Segens, neues Herz, Herzlichkeit. Neuer Geist, anderes Denken, anderer Geist als in der Welt ist. Aber der große Zusammenhang zu verstehen und zu ergreifen. Mich begeistert, wenn ich das entdecken darf. Wir wollen mal so in den Zusammenhang schauen von Hesekiel 36. Und der Samuel blendet mal den Zusammenhang drüber. Ein paar Verse, die davor und die danach stehen. Da geht es darum, dass Gott etwas grundsätzlich Neues ankündigt für Israel. Eine umfassende Wiederherstellung. Er will sein Volk sammeln. Hier ist schon vorausgesagt, einmal wird er sie aus der ganzen Welt zusammensammeln wieder. Eine nationale Wiederherstellung dieses Volkes. Und er wird es von innen heraus erneuern. Er wird dieses Volk im Herzen berühren. Und er wird diesem Volk auch die Erkenntnis schenken, wo das Heil liegt. Das war damals schon vor Jahrtausenden die Zusage. Wir lesen mal Vers 24. Ich will euch aus den Völkern herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe, und werdet mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Eine Verheißung, ganz klar, nicht an die Deutschen, nicht an die Amerikaner, an Israel. Ja. Und dort hinein dieses Wort der Erneuerung. Und wir spüren so drei Linien, die Gott verfolgt. Und jetzt kommt das Spannende, wir in unseren Tagen können zuschauen, wie sich das erfüllt, nach Jahrtausenden. Und da hinein kommt die Jahreslosung 2017. Dieser Text läuft stringent von dem Zustand Israels, Zerstreuung, auf Gottes Ziel mit Israel zu. Wir sehen drei Schritte. Gott sammelt sein Volk aus aller Welt und führt es zurück nach Israel. Das war über Jahrhunderte nicht zu beobachten. Verheißen wird eine weltweite Rückholbewegung, Aliyah, wie sie in heutiger Zeit vor unseren Augen geschieht. Zweitens, Gott reinigt sein Volk. Gott handelt an Israel, an diesem Volk. Er gibt Israel seinen Geist, der die Herzen erneuert sodass Israel von innen heraus Gottes Weisungen folgen kann. Was sie jetzt noch nicht erkennen, will er ihnen schenken. Ja, auch der neue Bund, der in Christus ist, den sie zur Mehrheit noch nicht erkannt haben. Und als Ergebnis wird Israel in seinem Land wohnen und Gott von Herzen dienen. Gott sagt, ihr werdet mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Und das finden wir bei vielen Propheten immer wieder, diese Aussage, ihr werdet mein Volk sein, ich werde euer Gott sein. Und es hat jedes Mal dann mit Vollendung zu tun, wenn es um Israel geht. Spannende Sache. Israel, wie geht's dir mit Israel? Ist ein heißes Thema, oder? In den Medien, in der Politik. Wie geht's dir damit? Lass uns mal einen Moment, ein paar Sekunden, mal kurz die Augen schließen, einfach mal über diese Worte nachdenken. Israel, Jude, Jüdisch, Zionismus, Holocaust. Was für Gedanken gehen da durch deinen Kopf, durch dein Herz? Was für Bilder? Was für Gefühle? Ist dein Herz kalt? Stein? Ist dein Herz fleischern? Bist du berührt? Bist du entfernt, distanziert? Bist du nah? Ein neues Herz für Israel, die Verheißung für dieses Volk und damit aber auch Verheißung an dich und an mich, an die Gemeinde Jesu. Ein Herz für Israel, im übertragenen Sinne dann auch, berührte. Israel ist geistlich und politisch eines der brisantesten und umkämpftesten Themen der Endzeit. Es gehört mitten hinein. Das wissen wir aus der Bibel. Der Prophet Zacharja sagt schon, dass Jerusalem in der Endzeit ein Taumelbecher, also ein Rauschgetränk wird für die Nationen. Und wenn wir so in die Resolution der UNO schauen und wenn wir in politische Entwicklungen hineinschauen, es gibt kein Land, es gibt keine Stadt, um die mehr Resolutionen und politische Statements und Aussagen gemacht wurden als um Israel und um Jerusalem. In der Zeit leben wir, heute. Ein Taumelbecher, ein Rauschgetränk und einen Laststein für alle Völker wird es sein, sagt Zacharja. Und der Hass der Völker gegenüber Israel wird zunehmen. Und wenn wir in die Kirchengeschichte hineinschauen, der letzten 1900 oder 2000 Jahre, seit Gemeinde Jesu unterwegs ist, spüren wir, wie das ein Kampf ist in der Gemeinde, in der Kirche, unter den Christen. Und wie oft hier auch Verführung oder Abirrung war. Unser Verhältnis als Volk Gottes Gemeinde zum Volk Gottes Israel. Ein neues Herz für Israel. Die Kirchengeschichte ist geprägt von 1900 Jahren Antisemitismus. Unsere nationale Geschichte, wenn wir an Deutschland denken, denke ich an Deutschland in der Nacht. Das wäre eine andere Frage, was dann für Gedanken dir kommen. Ja. Unsere Geschichte, dein Volk, mein Volk, hin zu Israel. Wie ist unser Bezug? Wir spüren heute wieder, wie das verdeckt und auch ganz offensichtlich Antisemitismus, die Fragen nationaler Interessen, wie das in unserem Land ein Thema immer war, ist und sehr brisant. Völkermord an 6 Millionen Juden unter der Nazi-Diktatur. Die heutigen Medien, Tagesschau, heute schon Tagesthemen, oder ich weiß nicht, wo du dich informierst, wenn Israel vorkommt, in welchem Tenor, in welchem Sinne. Wir stehen als Christen und als Deutsche, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, ob wir es wollen oder nicht, in dieser Geschichte. Wir sind in diesen endzeitlichen und geistlichen Spannungsfeldern unterwegs. Wie können wir damit umgehen? Was ist Gottes Wille? Was ist Gottes Herz für diese Thematik? Was ist deine Platzierung? Wie kannst du darin eine Rolle spielen als Gotteskind, als Sohn Gottes, Tochter Gottes, Bruder und Schwester von diesem Juden Jesus. Ja, sollte uns bewegen. Ich möchte mit euch so drei Schritte noch gehen. Kopf, Herz, Hände. Kopf, Herz, Hände will Gott berühren. Herz, zentral, Jahreslosung, ein neues Herz will er uns geben. Und ein neues Herz hat er für Israel. Und wir müssen verstehen, deshalb Kopf zuerst, welche Wahrheiten über Israel stehen. Und es kommen hier gerade mal so 5 Fakten. Die Bibel nennt ganz viele Wahrheiten über Israel. Und wir schauen mal die linke Seite an, das blaue Kopf. Die gucke ich ganz kurz mit uns an. Was Gott über Israel sagt, was immer noch gilt, was Gott nicht aufgegeben hat, sondern was sein Plan, sein Weg ist. Und das brauchen wir. Wir brauchen das Wort Gottes in dem Wirrwarr von Durcheinander, von politischen Meinungen, von Interessen, von was weiß ich was für Lehren, die laufen. Wahrheit Nummer 1, Gott liebt das jüdische Volk, obwohl ein Großteil Jesus und das Evangelium abgelehnt hat. Das steht immer noch. Er hat sein Volk nicht verworfen. Und das sagt Paulus im Neuen Testament, im Römerbrief. Kapitel 9, 10, 11. Wesentlich erbaulicher als Hesekiel zu lesen. Vielleicht ist das eher deine Sonntagslektüre heute. Mal Römer 9, 10, 11 zu lesen. Bei allem Für und Wider sagt er, damit ihr, und das spricht er uns an, Christen, nicht überheblich werdet, liebe Brüder, möchte ich euch anvertrauen, was mir Gott offenbart hat. Ein Teil des jüdischen Volkes ist zwar blind für die Botschaft von Jesus Christus, aber das wird nur so lange dauern, bis alle Heiden, die Gott dafür ausersehen hat, den Weg zu Christus gefunden haben. Es ist verquickt, die Geschichte der Gemeinde. Die Heilsgeschichte Israels. Danach wird ganz Israel gerettet. Ein paar Verse später, doch Gott hält seine Zusagen und weil er ihre Vorväter erwählt hat, bleiben sie sein geliebtes Volk, denn Gott fordert weder seine Gaben zurück, noch widerruft er seine Zusagen. Steht im Römer. Und das Alte Testament ist voll der Verheißungen, auch zukünftige Verheißungen für Israel. Ein neues Herz, einen neuen Geist. Und das brauchen die Juden. Ja? Sein Handeln an ihnen und damit aber auch ein Handeln an der ganzen Welt. Und du, der du eingepfropft bist, der du dazugehörst in den Bund zu Jesus, sollst verstehen, kapieren, was da steht und dann deinen Platz einnehmen. Wahrheit Nummer 2, die weltweite Zerstreuung des jüdischen Volkes und deren Rückführung ist prophetisch vorhergesagt. Das, was wir vor, wie viele Jahre ist es jetzt her? 70 Jahre, 1948 und die Jahre, Jahrzehnte davor sehen oder hören, erleben konnten, dass Gott sein Volk sammelt aus allen Ländern der Welt, war Jahrtausende vorher vorausgesagt, dass das geschehen wird. Schon Mose wusste am Ende seines Lebens, dass das Volk Israel in eine weltweite Zerstreuung kommt. Weltweite, nicht nur nach Babylon oder in die umliegenden Länder. Dort heißt es, sagt Mose, dass Gott sie wieder zurückführen wird und danach in ihrem Land werden sie Erweckung leben. 5. Mose 30, 3. Dann wird der Herr euer Schicksal zum Guten wenden. Er wird sich über euch erbarmen und euch aus allen Ländern der Erde zurückbringen, in die er euch vertrieben hat. Selbst wenn ihr bis zum Ende der Welt verschleppt worden seid, wird der Herr, euer Gott, euch von dort zurückholen. Dann bringt er euch wieder in das Land, das euren Vorfahren gehört hat. Die UNO stellt das gerade in Frage. Mit Resolutionen, mit Erklärungen, dass da nie ein Tempel gestanden hätte. Dass da kein jüdisches Leben war. Wahnsinn! Lüge pur! Was geschieht und die Medien verbreiten es. Der israelische Botschafter hatte die Bibel in der Hand, als er gesagt hat, ihr wollt 3000 Jahre Geschichte auslöschen mit euren Erklärungen in der UNO. Geschieht in unseren Zeiten, heute. Dann bringt er euch wieder in das Land, das euren Vorfahren gehört hat und ihr könnt es neu in Besitz nehmen. Er tut euch Gutes und lässt euch zahlreicher werden als je zuvor. Der Herr, euer Gott, wird euch und eure Kinder im Herzen verändern. Er wird euch fähig machen, ihn aufrichtig und mit ganzer Hingabe zu lieben. Das neue Herz, der neue Geist, das die Juden empfangen sollen von ihm, durch Jesus irgendwann diesen ewigen Gott lieben zu können, was du und ich schon erleben durften. Und genau diese prophetische Schau, wie sie Mose als Erster hatte, von vielen Propheten dann bestätigt, geht sogar weiter bis zu Jesus. In Lukas, Kapitel 21, können wir betreffend Jerusalem und Israels hören, wo Jesus sagt, die Menschen werden niedergemetzelt und die Gefangenen dieses Volkes in die ganze Welt verschleppt. Jerusalem wird besetzt und zerstört sein, bis Gott die Herrschaft der Heiden beendet. Und genau das ist passiert 70 nach Christus. Wurde Jerusalem zerstört, der Tempel zerstört, kein Stein blieb auf dem anderen. Klar, wir wissen, Jesus hat im Geist einen anderen Tempel errichtet, das Haus Gottes, wo er der Tempel ist, wir zu Tempelchen werden, wo der Geist Gottes drin leben will. Aber die Juden haben das noch nicht verstanden. Sie wurden zerstreut, ja, aus diesem Land. Im jüdischen Aufstand gegen die römische Besatzungsmacht 69 bis 74 nach Christus ist das alles passiert. Jerusalem wurde zerstört, 1 Million jüdischer Menschen starben, 1 weitere Million wurde in die Sklaverei gegeben und im ganzen römischen Reich darüber hinaus verstreut. Und Jerusalem war nur noch eine unbedeutende Provinzstadt. Die Stadt, wo heute ganz viel Streit drum ist. Und erst fast 19 Jahrhunderte später ändert sich das. Am 15. Mai 1948 wird der Staat Israel gegründet. Und die eine Hälfte Jerusalems und später im Juni 67 die zweite Hälfte Jerusalems wieder unter jüdischer Souveränität bis auf den Tempelberg. Ja, heute ein brisanter Punkt unter den Weltreligionen und auch in der Weltgeschichte. Jetzt gibt es ganz schlaue Theologen, die sagen, die Juden wurden doch schon wieder zurückgebracht. Ne? Nach der babylonischen Exilzeit in die Länder damals. Und wenn damals halt die gesprochen haben von die Länder der ganzen Welt, dann haben sie halt von dem gesprochen, was damals bekannt war. Ja? Sagen, das ist doch alles schon geschehen, die Zeit ist schon rum. Die jetzige Sammlung hat damit gar nichts zu tun. Alle Rückkehrverheißungen hätten sich bereits mit Israels Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft oder Länder drumherum erfüllt. Aber Gottes Wort ist so akkurat, wie wenn Gott wusste, dass so schlaue Leute auftreten werden. Ja. Er stellt nämlich andere Prophetien auch in sein Wort hinein. Denn ich will sie in ihr Land pflanzen, dass sie nicht mehr aus ihrem Land ausgerottet werden, spricht der Herr, dein Gott, in Amos. Nach der Rückkehr aus Babylon wurde Israel wieder ausgerottet, vertrieben, 70 nach Christus, haben wir gerade gehört. Die Verheißung kann sich also nicht auf die Rückkehr aus Babylon beziehen, die Amos hatte, sondern nur auf die Rückkehr aus der weltweiten Zerstreuung unter alle Völker. Erst jetzt gilt die göttliche Zusage, dass Israel nicht mehr ausgerottet wird. Da steht Gottes Wort. Von daher musst du dir auf der einen Seite auch gar keine Sorge machen um Israel. Der lebendige Gott selbst wacht über diesem Volk. Und auf der anderen Seite haben wir aber einen Liebesdienst, wie wir ihnen dienen und wie wir Stellung beziehen. Da kommen wir nachher gleich noch dazu, wenn wir zu der Handseite kommen. Wie nehmen wir als Brüder zu diesen Juden und als Schwestern unseren Platz ein? Wahrheit Nummer 3. Das Land gehört Israel. Gott hat Abraham aus Ur in Chaldea herausgeführt und hat ihm eine dreifache Verheißung gegeben damals. Ja? 1. Mose 12. Ein Volk, ein Land und eine Berufung. Volk, die Nachkommenschaft von Abraham, ein Land, das damalige Land Kanaan und eine Berufung, nämlich Segen zu sein für alle Völker. Gott hat mit Abraham bezüglich dieser Verheißung einen unkündbaren, ewigen Bund geschlossen. Unkündbar. Und er hat diesen Bund bestätigt bei seinem Sohn Isaak und genauso bei dessen Sohn Jakob. Immer wieder wiederholt. Und im Psalm 105 können wir das sehr eindrücklich lesen. Er ist der Herr, unser Gott. Auf der ganzen Welt hat er das letzte Wort. Niemals vergisst er seinen Bund mit uns. Sein Versprechen, das er gab. Es gilt auch allen Generationen nach uns, selbst wenn es tausend sind. Schon mit Abraham schloss er diesen Bund. Ebenso schwor er durch Isaak, sich daran zu halten. Auch Jakob bestätigte ihn als feste Ordnung, ja als unkündbares Bündnis für ganz Israel. Er sprach, euch gebe ich das Land Kanaan, damit ihr es besitzt und weiter vererben könnt. Und wir finden nirgendwo in der Bibel irgendwo die Aussage, dass das Land diesem Volk für immer genommen sein wird. Dass sie immer wieder raus mussten, ja. Aber es gehört ihnen. Spannend. Nach jeder prophetischen Verheißung der Vertreibung gibt es in der Bibel eine prophetische Verheißung der Rückführung in dieses Land, das so umstritten ist. Wahrheit Nummer 4. In Israel wird das jüdische Volk nationale Erweckung erleben. Es steht noch aus. Es gibt schon den Frühregen, den Frühlingsregen, die messianische Bewegung, so wie damals schon. Die Jünger waren ja alles Juden, die Jesus erkannt haben. Und so ist auch heute ein lebendiger messianischer Leib in Israel. Heute Abend messianische Lobpreislieder. Hebräisch, Deutsch, Werner Finnis hat super schöne Lieder neu geschrieben im Haus Anker vorne, wo man mit diesen Liedern diesen Gott Israels und unseren Gott und Herrn und Erlöser Jesus anbeten. Wo Altes und Neues zusammenfindet in ihm. Paulus sagt es in Römer 11, danach wird ganz Israel gerettet, so wie es bei den Propheten heißt, aus Jerusalem wird der Retter kommen. Er wird Israel von seiner Gottlosigkeit bekehren. Und das ist der Bund, den ich mit ihnen schließe. Ich werde sie von ihren Sünden befreien. Wann und wie wird das geschehen? Paulus sagt es auch, dann, wenn alle Nationen das Evangelium gehört haben, wendet sich Gott in neuer, starker Weise seinem Volk Israel im geistlichen Sinne auch zu, die er jetzt schon gesammelt hat, denen er das Land zurückgegeben hat, die eine existente, die einzige Demokratie im Nahen Osten sind. Dort wird Gott als König ganz neu wieder an ihnen handeln. Merkmal für diese noch in der Zukunft liegende, aber immer näher rückende Zeit, schreibt der Sachaja, an jenem Tag vernichte ich alle Völker, die Jerusalem angreifen. Ich werde die Nachkommen Davids und die Einwohner Jerusalems mit meinem Geist erfüllen und sie werden mich um Gnade anflehen. Voller Reue werden sie auf den sehen, den sie durchbohrt haben. Sie werden Jesus erkennen. Erweckung, Durchbruch, das hast du ihnen schon voraus, wenn du Jesus erkannt hast. Aber du sollst dich nicht überheben deshalb. Ich soll mich nicht überheben, sondern diesen Brüdern, jüdischen Brüdern dienen. Alle Nationen müssen das Evangelium gehört haben und alle Nationen werden sich gegen Jerusalem richten. UNO. Geschieht gerade. Gegen Israel. Gegen Jerusalem. Ja. Dann wird sich ganz Israel, dann wird eine Zeit anbrechen, wo sie ihren Messias Jesus erkennen werden, Jeshua. Und kurz danach, sagt die Bibel, wird auch Jesus für diese Welt zurückkommen. Für sein Volk und mit seiner Gemeinde, die mit ihm ja jetzt schon sind und sein werden. Du und ich. Sacharja verrät uns da einiges. Und Jesus wird seine Königsherrschaft auf Erden von welcher Stadt aus aufrichten? Jerusalem. Nicht Berlin, nicht Washington, Jerusalem. Fünfte Wahrheit, das erlöste Israel und die Erlösten aus den Nationen werden zu einem Volk unter einem Gott. Juden und Christen, die unter Gott zusammenkommen. Und ich will euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Das ist die Vision von Jesus, Johannes 10. Ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe, sie kennen mich, genauso wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Und dann sagt er damals zu den Juden, die um ihn rum waren, als er das gesagt hat, zu meiner Herde gehören auch Schafe, die jetzt noch in anderen Ställen sind. Wer war da wohl gemeint? Auch die schwäbischen Schäfchen. Und aus allen anderen Nationen. Auch sie muss ich herführen und sie werden wie die übrigen meinem Ruf folgen, dann wird es nur noch eine Herde und einen Hirten geben. Alle Nationen hören, Gott wendet sich seinem Volk Israel zu, er selbst wird kommen und er wird Hirte sein über seinem Volk, Gemeinde und Israel zusammen. Der erste Bund und der zweite Bund erfüllt in ihm, zu ihm hin. Und dasselbe sagte auch schon der Apostel Johannes in der Offenbarung, ganz am Ende. Ist das bestätigt? Dann sah ich eine neue Welt, den neuen Himmel, die neue Erde. Dann heißt der erste Himmel, die vorige Erde waren vergangen und all das andere war nicht mehr. Und dann sagt er, komm, ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Gottes Geist ergriff mich und führte mich auf einen großen hohen Berg. Dort zeigte er mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie von Gott aus dem Himmel herabkam. Und wird sie beschrieben, wie sie ist. Und dann heißt es, an den Toren standen die Namen der 12 Stämme Israels und die Mauern ruhten auf 12 Grundsteinen, auf denen die Namen der 12 Apostel des Lammes standen. Die 12 Stämme und die 12 Apostel der Gemeinde. Grundstein für das, was Gott neu schafft, wo er dann Gott in ihrer Mitte, in unserer Mitte sein wird. Herz. Wie gehst du damit um mit diesen Wahrheiten? Bekämpfst du sie? Ergreifst du sie? Lebst du darin? Bringt es dich zum Staunen, was Gott tut, auch in unserer Zeit? Der Teufel versucht es immer wieder, diese Wahrheiten in Frage zu stellen. Und er versucht auch immer wieder zu trennen. Ja? Kirchengeschichte ist davon geprägt. Chrysostomus, ein berühmter Kirchenvater, schrieb, es ist die Pflicht der Christen, die Juden zu hassen. Je mehr wir Christen lieben, je mehr wir Christus lieben, desto mehr müssen wir die Juden bekämpfen, die ihn hassen. Kirchenvater. Martin Luther, feiern wir 500 Jahre Reformation. Viel geschehen durch ihn im Geist. Aber er hat mal gesagt, Juden sind Brunnenvergifter, rituelle Mörder, Wucherer, Parasiten der christlichen Gesellschaft, schlimmer als Teufel, schwerer zu bekehren als Satan selbst. Ihre Synagogen sollen zerstört und ihre Bücher verboten werden. Sie sollen gezwungen werden, mit ihren Händen zu arbeiten oder besser noch, sie sollen von den Fürsten aus deren Gebiet verjagt werden. Christlicher Antisemitismus. Wie einfach war es für Hitler, darauf, wo diese geistliche Unklarheit oder diese Lüge auch in der Kirche lebte und existent war, ein Volk auch zu verführen und es zu gebrauchen. Wie geht's uns? Wie ist unser Herz berührt? Wie schaut's in deiner Familie aus? Es war ja nicht nur in der Kirche, es hat unser Volk ganz besonders getroffen und macht es betroffen. Ist dein Herz erneuert in ihm? Ich habe diese Geschichte schon öfters erzählt in meinem Leben. Israel war für mich immer sehr fern, bis zu dem Moment, wo ich mal sehr krank war, sehr schwach, lange Zeit und Gott durch Seelsorge irgendwie auf meinen Großvater zu sprechen kam. Er war Nazi, hat unter Rommel in Nordafrika gedient, er ist dort auch gefallen. Meine Mutter hat ihn nie kennengelernt, ich kannte meinen Großvater nicht. Aber er war in dieser Ideologie, in dieser Lüge, in dieser Verirrung unterwegs. Und ich habe zwei Dinge erlebt, als ich damals in dieser Schwäche meines Körpers, ich glaube, Gott hat es zugelassen, damit ich was berühre in meiner Familie und in meiner Berufung, wo ich Buße getan habe für das, was mein Großvater gelebt hat. Es geht ja bis ins zweite und dritte Glied, wo gewisse Sünde da ist, wo Konsequenzen noch da sein können, ja. Ich habe Vergebung gebeten, was durch meine Familie geschehen ist. Und ich habe persönlich meinem Großvater, den ich nie kannte, aber gesagt, ich vergebe ihm, was auch immer er getan hat. In der Woche wurde ich gesund. Und eine Woche später war hier in der Konferenz Lance Lambert, der hat über Israel gepredigt. Ich habe viele Predigten über Israel gehört. Plötzlich ging es wie ein Kronleuchter auf. Ich habe eine Freude gekriegt über diese Wahrheiten. Ich habe gesagt, darin will ich dienen. Ich will mein Herz in Bewegung bringen und dann auch meine Hände. Und das ist nur möglich, wenn Gott uns berührt, aber wenn wir sagen, ich suche das. Herr, berühre mich, öffne mich. Wie schaut es in unseren Herzen aus, in unserer Haltung, in unserer Gesinnung gegenüber Juden? Die Bibel sagt, wer dem jüdischen Volk flucht, der ist verflucht. 1. Mose 12. Antisemitismus zieht Gottes Gericht nach sich, über Einzelne, über Familien, über Nationen. Und doch ist die Gnade Gottes größer, wenn wir in Buße unser Herz ihm hinhalten. Dann will er Leben schenken und wirken. Und das ist das Kreuz. Jesus ist für uns am Kreuz zum Fluch geworden, damit wir den Segen Abrahams erben. Ein neues Herz für Israel. Der letzte Schritt, den wir gehen, Hände, Taten der Liebe. Ganz kurz noch, die Offenbarungen und Zusagen der Bibel. Hier ein paar Vorschläge. Sollten Teil unseres Lebens werden. In die Tat umsetzen. Wenn wir unser Herz involviert haben, dann ist eine wichtige Voraussetzung dafür geschaffen, dass wir dann auch von Gott gebraucht werden, unsere Hände gebraucht werden, da mitzuwirken, wo Gott auch dem Volk Israel ein neues Herz schenken will. Das jüdische Volk durch Liebe neugierig machen. Paulus ist uns darin großes Vorbild, auch wieder im Römer 9, wo er sagt, dass er sogar bereit ist, seine eigene Errettung dafür zu opfern, wenn nur einige seiner jüdischen Brüder dadurch gerettet würden. Das ist natürlich nicht der Weg. Jesus ist der Weg. Er hat gesagt, so weit würde ich gehen, mein Leben auch einzusetzen. Und er fordert uns, nicht jüdische Gläubige, heraus, dass wir die jüdischen Menschen, die Jesus nicht kennen, durch Liebe eifersüchtig bzw. neugierig machen auf diesen Jesus. Und es geschieht durch viele, viele Christen, die auch Israel besuchen, die an die Seite Israels kommen und mit ihnen stehen. Wenn Jesus, den wir lieben, das jüdische Volk liebt, sollten wir da nicht auch lernen, diejenigen zu lieben, die er liebt? Wir haben doch alles durch das jüdische Volk bekommen, oder? Was Gott ihnen gegeben hat, ist uns dann weitergegeben. Die ganze Bibel. Die Glaubensvorbilder aus dem Alten, dem Neuen Testament, alles Juden, zum größten Teil. Die 10 Gebote, Jesus, die Apostel der Urgemeinde. In dieser Haltung der Liebe, der Hochachtung und der Dankbarkeit werden wir früher oder später zu jüdischen Menschen eine Herzensbeziehung entwickeln können, die zum gegenseitigen Segen wird. Wir können für Jerusalem und Israel beten, eintreten. Prophet Jesaja 62, ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt, die den Herrn Tag und Nacht an sein Versprechen, an seine Verheißungen erinnern sollen. Hört nicht auf zu beten, heißt es dort. Gönnt euch keine Ruhe, lasst auch dem Herrn keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufgebaut hat und die Stadt auf der ganzen Erde bewundert wird. Das ist unser Auftrag, für dieses Volk mitzubeten, auf den Mauern, den geistlichen Mauern, den Gebetsmauern Israels. Das jüdische Volk trösten. Wie können wir sie ermutigen, an ihre Seite kommen? Es ist ein Wort an uns, dass wir Israel trösten. Trösten in Zeiten von Wiederherstellung, wo Gott dabei ist, Israel erstmal physisch, dann aber auch geistlich wieder aufzurichten, zu sammeln, sie zu berühren. Liebesdienste an ihnen tun. Ich freue mich, dass unsere Schwester Irma Forstermann hat es ganz neu gepackt. Sie ist ja nach Holland jetzt umgezogen, aber sie will immer wieder nach Israel, um dort jüdischen alten Menschen in den Seniorenheimen, den Holocaustheimen zu dienen. Das hat ihr Herz so berührt, sie hat gesagt, ich gehe jetzt. Sie würde am liebsten lange Zeit gehen, geht aus visumstechnischen Gründen nicht so. Ich sage, ich gehe immer wieder, monateweise, um dort mit zu dienen, zu trösten. Menschen, die viel Leid erlebt haben. Über Israel lehren, das wollen wir als Gemeinde. In vielen Gemeinden ist keine Lehre da, kein Verständnis von diesem alten Bund und dem neuen Bund. Ja, in manchen Gemeinden sogar Ersatztheologie. Israel ist verworfen, die Gemeinde ist alles. oh, wenn Gott so mit seinen Verheißungen umgehen würde, würde ich ihm dann trauen über den Verheißungen meines Lebens. Gott steht zu seinem Wort. Für Israel eintreten in der öffentlichen Meinung, in der Schule, wenn es zu Gesprächen kommt, ist nicht einfach. Du machst dich unbeliebt. Ja? Wenn die ganze Welt dagegen steht. Eintreten in dieser Zeit, Wahrheit hochhalten. Klar brauchst du Weisheit, brauchst du die Führung des Geistes, wo du das tust, wo du dich aber auch über die Wahrheiten kundig gemacht hast. Aktiv an Gottes Verheißungen mitarbeiten. Ich freue mich, dass letztes Jahr von uns junge Leute in Israel waren und dort auch einfach mitgewirkt haben, das, was Gott dort wirkt und schenkt. Über diesem Land, man könnte viele Predigten haben, was Gott verheißen hat, was heute geschieht. Wüste, die wieder blüht. Blumen- und Fruchtexport aus jahrhundertelanger Wüste, Trockenheit, wo nur noch Steine waren. Und Gott hat es schon verheißen, es wird wieder kommen. Es wird blühen. Ihr werdet dort mitwirken als Nationen, Israel aufzubauen, damit dann Gott ihnen dort begehen kann. Das letzte Bild. Vor kurzem war das Brandenburger Tor so beleuchtet. Einfach aus Solidarität zu Israel. Deutschland hat eine hohe Verantwortung. Und das sagen auch Juden, keiner kann unser Herz mehr berühren als die Deutschen, wenn sie es mit der Liebe, die sie uns gegenüber erweisen, berühren. Gott ist dabei, ein neues Herz, einen neuen Geist zu schenken, seinem Volk, aber auch uns und auch der Freundschaft. Und ich will dich einfach einladen, über diese Wahrheiten, Kopf, über dein Herz, deine innere Beteiligung und über deine Hände nachzudenken, dass die Jahreslosung 2017 in Umsetzung kommt. Bei uns und in dem Plan Gottes, mit dieser Welt und mit seinen zwei Völkern, die mal zu einem werden, Gemeinde und Israel. Du gehörst dazu. Amen.